wir werden es zulassen müssen oder wir werden es aktiv bewerben müssen, dass Menschen in dieses Land einwandern oder zuwandern. Wir haben aktuell, ist so der Schnitt immer etwa 1,6 bis 1,8 Millionen, die zuwandern und etwa 1,2 Millionen, die auswandern. Das heißt, die Differenz aus 600.000 Menschen. Wir brauchen aber wahrscheinlich eine größere Differenz, damit diese Gesellschaft überlebensfähig ist und funktionsfähig ist und bleibt.
Spielfeld Gesellschaft, der Podcast.
Spielfeld Gesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung.
Herzlich willkommen zu Spielfeld Gesellschaft, der Podcast. Heute mit einem Berlin-Special. Wir sind im Studio der Humboldt-Universität und sprechen mit Dr. Zeynep Yenaşmayan vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und Dr. Özgür Özvatan von der Humboldt-Universität. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank.
Hallo.
Hallo.
Wir hatten ja ursprünglich vor, mit euch beiden in Hannover eine Veranstaltung durchzuführen zu der Frage, gibt es Plural für Heimat? Das hat leider nicht stattfinden können, das war vor den Wahlen. Jetzt kennen wir die Wahlergebnisse in der Türkei und wollen diese Frage nochmal aufgreifen. Zeynep, ich würde gerne die erste Frage an dich richten. Was bedeuten denn die Wahlergebnisse in der Türkei für die in Deutschland lebenden türkeistämmigen Menschen jetzt?
Also erstmal die Wahlen jetzt natürlich vorbei und die Spannung ist ein bisschen weg. Wir haben kurz vor der Wahl eigentlich eine Befragungsstudie in Dezim durchgeführt haben und da haben wir gesehen, dass die Wahl selbst ist wirklich sehr, sehr wichtig wahrgenommen wurde bei den türkeistämmigen Communities in Deutschland, für politische Systemänderungen, aber auch für wirtschaftliche Lage. Für beide solche Themen waren es sehr bedeutend. Jetzt erstmal müssen wir mit den Ergebnissen sozusagen umgehen zu können. Das ist natürlich, wir haben die Ergebnisse in Deutschland auch feststellen können, dass wiederum für Regierungskoalition größere Mehrheit gewesen ist. Andersrum, das ist auch unterschiedlich geteilt überall in Deutschland. Das müssen wir wissen jetzt nachholen und dann denken, was wir damit machen können sozusagen.
Also es ist noch nicht so eindeutig klar, was die Ergebnisse für Auswirkungen haben, sondern wir müssen erstmal schauen,
genau,
wie
weil
in
so
der Realität dann die
genau, weil diese Spannungen waren sowieso schon in der Communities da drin und es ist jetzt nicht neu. Es sind einfach nur betont geworden durch den Wahlen, weil das wissen wir, diese Wahlpsychologie, das war genauso in der türkischen Gesellschaft selbst. Das müssen wir da auch sehen, wie wir jetzt wiederum eine Verwöhnung sozusagen Phase finden können.
Özgür, wie siehst du das? Ist es jetzt so, dass die Wogen, wenn sie sich geglättet haben und die Aufregung vorbei ist, wir zu dem zurückkehren, was wir auch die letzten Jahre kannten, oder wird es eine Veränderung geben aus deiner Sicht?
Also der Blick in die Glaskugel ist immer schwierig, ist immer getrübt, vor allen Dingen für WissenschaftlerInnen nochmal eine größere Herausforderung. Deswegen tun wir uns da schwer damit. Gleichzeitig möchte ich ergänzen, dass die Situation für Türkeistämmige in Deutschland natürlich eine andere ist im Vergleich zu der Situation in der Türkei, weil hier gibt es nochmal eine andere lebensweltliche Grundlage. Also ich habe eine kleine Anekdote. Vergangene Woche hole ich gerade meine Tochter ab, laufe über die Straße und dann sehe ich zwei, Anfang irgendwo zwischen 30 und 40, zwei Männer. Und dann sehe ich noch einen anderen Mann, der in deren Richtung läuft und den was zuruft. Und ich drehe mich so um, weil es halt laut über die Straße ist. Und der sagt so, Erdoğan, wartet doch mal, und macht halt einen Joke. Ne? Das heißt, er ist oppositionell und die wählen Erdoğan. Und das ist, beide Seiten wissen das voneinander. Und die haben aber trotzdem eine ganz normale Grundlage, miteinander Späße zu machen und miteinander umzugehen. Und ich glaube, diese Dimension, die dürfen wir nicht vergessen, weil wir sprechen sehr oft darüber, dass die Gemeinde polarisiert ist. Die Daten zeigen immer, dass es da diese zwei Drittel gegen ein Drittel gibt. Die Daten sind aber verzerrt. Die ganze Wahrnehmung davon ist verzerrt. Das ist ein anderes Thema, vielleicht eine andere Frage, die wir später besprechen können. Wir haben hier aber auch eine ganz große Grundlage von Menschen, die als Minderheit in einem anderen Land aufgewachsen sind. Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, Rassismuserfahrungen gemacht haben und halt irgendwie dieses Community-Gefühl, dieses Mahalle-Gefühl in vielen Räumen, vor allen Dingen in Berlin, aber auch in anderen urbanen Räumen, wo das der Fall war, geführt haben. Und da haben sie so eine enge Verbindung am Ende des Tages, dass die oftmals voneinander wissen, dass die halt politisch anders ticken, aber dann halt versuchen, das über Humor aufzulösen, aufzubrechen. Am Ende des Tages können das auch Streits, kann es auch Streits geben, politische Streits geben, vor allen Dingen in solchen Phasen, wie Zeynep gesagt hat, dann kommt halt diese Scheideweg-Rhetorik und dann sind alle emotional dabei. Aber ich glaube, jenseits davon, jenseits von dieser Konjunktur, es ist, glaube ich, schon so, dass viele Menschen einfach hier in Deutschland dann auch einen humorvollen Umgang damit wählen können und auch haben können.
Zeynep nickt gerade und ich verstehe euch beiden jetzt so, dass wenn die Wahlen, die jetzt vorbei sind, als Trigger nicht existieren, dass das Community-Gefühl, das Gemeinschaftsgefühl irgendwann doch wieder stärker ist und dass das Bild, dass es eine Spaltung gibt, auch hier in Deutschland, in der türkischen Minderheit, dass diese Spaltung gar nicht so stark dann sich ausprägt, wenn keine Wahlen aktuell sind. Verstehe ich euch richtig?
Ja, ich würde auch sagen, also es ist nicht so, dass deswegen wir reden immer über türkeistämmige Communities. Diese Spaltungen sind sowieso immer da gewesen. Natürlich in dieser Phase, die sind ein bisschen mehr ausgesprochen sozusagen als vielleicht anderen. Was aber kann auch passieren, natürlich, was wir wissen, vor allem für Berlin nach 2016, viele neue Migrantinnen aus der Türkei hierher gekommen sind. Die sind oft in Opposition gewesen, weil die sind dadurch diese Putschversuch danach, also für den Reaktion der Regierung sozusagen geflohen sind, weil die waren entlassen worden und so, ja, viele verschiedene Sachen passiert da. Das ist jetzt langsam, die etablieren auch eigene Netzwerke, die etablieren auch eigene sozusagen selber Communities und so und die sind natürlich auch ein bisschen mehr getrennt von die jetzt langfristige sozusagen türkeistämmige Communities hier und das können wir vielleicht wiederum ein bisschen Glaskugel, aber kann man ein bisschen spekulieren, dass diese Community wird vielleicht auch wachsen jetzt dadurch, weil diese Wahl, es war ein Stichwahl in diesem Sinne und viele Menschen sind da, überlegen sich, okay, was mache ich damit, wie gehe ich, das meinte ich auch mit diesem, wir müssen auch sehen, wie die Menschen in der Türkei damit umgehen, weil es kann sein, dass die sagen, okay, am Ende, das einfach passiert für mich nichts hier mehr und ich muss jetzt weg. Und dann, die werden natürlich die Menschen eher sein, die nicht für die Regierung wählen. Also, und dann die Community hier dann sich auch ändern können dadurch, das muss man auch wissen.
Eine Aussage, die wir, glaube ich, alle auch oft gehört haben vor der Stichwahl, war die Frage, ob ich schlecht integriert bin in Deutschland, wenn ich hier lebe und mich mit der Politik in der Türkei beschäftige. Ich weiß, dass diese Frage euch häufig gestellt wurde, aber ich würde sie euch auch gerne stellen. Wie siehst du das, Özgür?
Die Frage dockt ja an dieser Integrationsfrage an, die leidige und auch ewiggestrige Integrationsfrage. Und es ist mittlerweile auch so, dass wir in so wissenschaftlichen und in also wissenschaftlich aktivistischen Kreisen auch schon von der I-Frage sprechen, weil wir das Wort nicht mehr aussprechen möchten. Das heißt, erstmal vielen Dank für diese I-Frage. Und die ist auch I, weil sie igitt, wie eklig ist. Die Frage stellt sich gar nicht. Das ist der Punkt. Die Antwort auf diese Frage ist, dass wir diese Frage nicht mehr aus dieser Perspektive beantworten, weil eine Antwort aus dieser Perspektive ist ewiggestrig und ist immer defensiv. Wir haben aber nicht mehr die gesellschaftliche Konstellation, dass wir defensiv über dieses Thema sprechen müssen. Wir haben eine gesellschaftliche Konstellation, wo wir bei den unter 20-Jährigen fast 40% Menschen mit Migrationsgeschichte haben. Wir haben einen erdrückenden Fachkräftemangel. Das heißt, wir werden noch mehr Menschen in den nächsten Jahren in dieses Land, wir werden es zulassen müssen oder wir werden es aktiv bewerben müssen, dass Menschen in dieses Land einwandern oder zuwandern. Wir haben aktuell, ist so der Schnitt immer, etwa 1,6 bis 1,8 Millionen, die zuwandern und etwa 1,2 Millionen, die auswandern. Das heißt, die Differenz aus 600.000 Menschen. Wir brauchen aber wahrscheinlich eine größere Differenz, damit diese Gesellschaft überlebensfähig ist und funktionsfähig ist und bleibt. Das ist der Modus, in dem wir das denken müssen und eben nicht mehr der Modus, sind die Leute, die jetzt kommen, welche Bringschuld haben sie, was müssen sie machen, damit sie hier passen. Diese Art und Weise über Gesellschaft nachzudenken, über Einwanderung und Zuwanderung nachzudenken, wird einfach nicht mehr funktionieren. Und deswegen versuchen wir, diese Fragen auch einfach nicht mehr zu beantworten.
Zeynep, kann es zweimal Heimat geben?
Darf ich noch dazu was sagen?
Ja, selbstverständlich.
Weil ich wollte nur ich verstehe total und ich bin auch damit super einverstanden. Und ich meine eigentlich nur in nicht wissenschaftliche Antwort immer zu dieser Frage ist, unsinnig, weil ich meine, warum diskutieren wir über Integration für die Menschen, die dann jetzt, keine Ahnung, wie vielen Jahren am Ende da sind und irgendjemanden wählen und dafür die sind dann nicht integriert wahrgenommen werden und so. Das ist sowieso die Konstellation von der Frage, macht keinen Sinn. Aber wenn, um wissenschaftlich einfach das widersprechen zu können, haben wir trotzdem die Frage gestellt in unserer Umfrage, um zu verstehen, wie schaut es aus mit dem politischen Interesse an den türkischen Wahlen und die Verbundenheit in beiden Ländern. Und haben wir festgestellt, dass die sehr, sehr große Mehrheit von den Befragten fühlen sich sehr verbunden mit Deutschland, so wie mit der Türkei, sogar ein bisschen weniger mit der Türkei. Aber wir haben auch festgestellt, dass zum Beispiel das Interesse für diese Wahl insbesondere hat gestiegen. Und das hat wirklich zu tun mit der Charakteristik von dieser Wahl und dass die wirklich als Schickwahl wahrgenommen wurde und so, aber nichts zu tun mit, was sie jetzt hier integriert sind oder nicht.
Naja, ja? Die Herleitung ist ja, beziehungsweise ist es keine Herleitung, sogar ein Vorwurf, so höre ich es jedenfalls, in Deutschland demokratische Werte leben, in einer Demokratie leben, aber dann im Heimatland der Eltern antidemokratische Politikerinnen und Politiker wählen. Das ist ja,
ja,
der
aber
Vorwurf.
Das stimmt vor allem für Deutschland, das Beispiel von Deutschland stimmt überhaupt nicht, weil wir reden eigentlich fast gar nicht über die gleichen Menschen. Das ist auch das Problem, weil die Menschen, die dann in Deutschland wählen dürfen, sind nicht die gleichen Menschen, die in der Türkei wählen dürfen, weil wir haben keine Doppelstaatsbürgerschaft in diesem Land, noch nicht auf jeden Fall. Und, oder die jetzt ein bisschen schon, klar, für die Menschen, die dann hier geboren sind. Aber das ist auch eine sehr kleine Portion von diesem Anteil von diesen Menschen. Daher ist es faktisch stimmt überhaupt nicht. Gut, kann man auch dann trotzdem darüber überlegen, ob vielleicht trotzdem, vielleicht wenn die wählen dürften, würden die trotzdem AKP wählen. Klar, das kann man auch so denken. Aber ich meine, das ist auch wirklich ein sehr seltsamer Vergleich, die Wahlverhalten für die Menschen, die dann in dem Land, das die wohnen und mit für eine fast utopische Land, dass die einfach in Urlaub zurückgehen und so weiter zu vergleichen und denken, okay, ja, das ist ein autokratisches System. So funktioniert Autokratie vielleicht zum Glück nicht.
Also ich höre raus bei euren Antworten, dass die Frage uns eigentlich nicht weiterbringt. Dass es eine ist, die nicht gestellt werden sollte, weil die Antwort uns nicht weiterbringt.
Ja, wir können die Frage als Frage stellen, wie wir Migration und Demokratie gemeinsam denken können. Wie wir Transnationalität, Demokratie gemeinsam denken können. Aus dieser Perspektive können wir sehr wohl auch über die Komplexitäten dieses Feldes diskutieren. Aber die Diskussion, die Integrationsdiskussion fällt ja nicht in einen luftleeren Raum. Die fällt in einen Raum, in dem schon seit 50 Jahren immer wieder Integration abgesprochen wurde, bestimmten Minderheiten. Und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, aus dieser Perspektive, aus dieser Bringschuldperspektive über diese Fragen zu sprechen. Wir müssen über diese Fragen sprechen als, wie können wir Demokratie herstellen, demokratische Standards setzen im Kontext von Migration, in der Realität von Migration, die wir haben seit Jahrzehnten und die wir auch haben werden in den nächsten Jahrzehnten.
Dann stellt sich mir automatisch die Frage, ob die Frage, die ich Zeynep gerade schon gestellt habe, ob es Plural für Heimat gibt, ob es zweimal Heimat geben kann, ob das vielleicht auch eine überflüssige Frage ist.
Wenn ich ehrlich sein darf, ja, also weil die Antwort ist, ja klar, gibt es zweimal Heimat, gibt es vielleicht sogar dreimal Heimat, wenn man das will, weil du hast Familie irgendwo anders, vielleicht in ein drittes Land, du hast auch Verbundenheit damit. Es ist einfach diese Erwartung, dass wir so nur mit einem Land, das ist einfach.
Aber woher kommt diese Erwartung? Ist es nicht, und jetzt ist es, glaube ich, eine Herleitung, die Erwartung, dass wenn ich mich mit einem Land identifiziere, dann auch die Werte stärker leben kann, als wenn diese Identifikation mit mehreren Ländern aufgespalten ist. Ich versuche nur zu verstehen, weshalb die Frage so omnipräsent ist.
Ja. Das ist eine, wenn ich darf.
Ja, klar.
Ein ewig gestriges Verständnis von nationalen Zugehörigkeiten als ein Nullsummenspiel. Je mehr ich zu A gehöre, genau, desto weniger gehöre ich B. Ich habe 100, ich habe 10 Äpfel und jetzt muss ich die auf zwei Länder verteilen. 7:3, 6:4. Und so funktioniert aber Zugehörigkeit nicht. Zugehörigkeit und Heimat ist vielschichtig. Ich kann Käsespätzle essen und Heimat fühlen. Mhm. Ist in meinem Fall nicht der Fall, aber ich kenne Menschen in Berlin, die bei Käsespätzle Heimatgefühle haben. So. Und das ist dann für die auch eine räumlich gebundene, wahrscheinlich Lebensstil gebunden erzeugte Emotionalität in Richtung Heimat. aber es ist halt eine andere Region innerhalb Deutschlands. Aber wir können also die ganzen Regionen auch anders denken, jenseits vom nationalen Container oder vom nationalstaatlichen Container. Und dann ist die Frage natürlich immer noch, ob Heimat im Plural besteht oder Heimat einfach eine Sache ist, die extrem vielschichtig ist. Mhm. Diese Diskussion können wir so führen. Aber die andere Diskussion mit dem Nullsummenspiel, da sind wir schon drüber hinaus. Und da gibt es natürlich diese Reflexe, die beobachten wir auch. Aber ich beobachte sie als Reflexe reaktionärer Identitätspolitik.
Aber erlaube mir da anzusetzen, macht es denn in der Phase, in der ich eine politische Identität bilde in meinem Leben, aus meiner Perspektive für mich, macht es da einen Unterschied, wenn Heimat doch vielschichtiger ist als vielleicht für viele andere in meiner Umgebung?
Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es auch für denen vielschichtiger ist. Wir müssen nicht unbedingt jetzt zweimal Nationenstaat denken. Wir haben auch alle, wir sind alle Mütter, Väter, wir sind Arbeiter, wir sind keine Ahnung noch was. Also da, wir haben alle so viele verschiedene Layers von Identität, dass einfach in einem Ding ergänzen zu wollen, einfach, dass das passt nicht. Aber das heißt auch nicht, dass ich denke immer nicht, alle gleich mit, oder ich habe nicht die gleiche Erziehungsstil mit alle anderen Müttern. Und das dann genauso falsch zu denken, weil wir alle Deutsch sind, haben wir alle die gleichen Werte, wir haben total gute Demokratie und so, das stimmt auch nicht. Ja? Mhm. Wir haben auch in diesem Land AfD-Wähler, wir haben auch Reichsbürger, wir haben auch verschiedene Gruppen, die dann ganz andere Werte haben oder Querdenker. Also gibt es so viele verschiedene Denkweisen und es ist auch okay. Das gehört auch zu der Demokratie, dass wir dann verschiedene Denkweisen für solche Sachen. Und das heißt nicht, dass, weil nur weil ich jetzt auch für mich türkisch fühle, dass ich weniger demokratische Werte habe oder keine Ahnung was. Also das ist diese Idee, dass Nationsstaat eigentlich mit Werten verbunden ist, stimmt auch nicht.
Das verstehe ich. Allerdings weiß ich nicht, ob du mir da widersprechen würdest. Beobachte ich auch gleichzeitig, dass politische Identität in der Türkei doch nochmal anders gelebt wird und für mich sich auch anders in der Beobachtung anfühlt als politische Identität in Deutschland. Also wenn ich Freunden von mir versuche zu erklären, dass der Vergleich Deutschland-Türkei nicht so gut funktioniert und der Vergleich Deutschland-USA besser funktioniert, würdet ihr mir da zustimmen oder eher widersprechen?
Möchtest du?
Ja, ich wollte nur ein Ding sagen, da kommt ganz wirklich die
Amerika. Du bist gerade zu One gegangen wegen USA.
Nee, das kannst du sagen, also das nicht, aber ich wollte nur betonen, natürlich, dass es auch die Auswirkungen von politischen Entscheidungen in der Türkei ist leider viel größer, weil es ist systempolitisch am Ende und nicht mehr einfach klein. Jetzt natürlich hier ist auch nicht kleine Kanone, es natürlich beeinflusst die Leben von den Menschen, aber in der Türkei ist natürlich eine ganz, ganz andere Ebene, weil wir haben diese Shift von einem System zu anderen ganz klar in den letzten 22 Jahren. Natürlich kann ganz nachvollziehen, dass jemand, die jetzt nicht AKP gewählt, wir haben auch diese Videos und so gesehen, die sehen die anderen, die weinen und so, weil das hat wahnsinnig Auswirkungen und Einschränkungen von verschiedensten Lebensstilen in der Türkei. Mhm. Das ist das Problem. Mhm. Hier ist ein bisschen weniger stark, finde ich.
Ja. Ich glaube, ich habe vorhin versehentlich gesagt, Deutschland-USA. Ich meinte natürlich, warum der Vergleich Türkei-USA besser funktioniert als der Vergleich Deutschland mit der Türkei.
Also ich kann gerne was dazu sagen. Das ist basiert halt auf politische Beobachtung, würde ich sagen. Ich habe jetzt keine Studie, auf die ich verweisen kann. Was wir aber beobachten, ist natürlich einerseits die jüngere Vergangenheit, aber dann vielleicht auch nochmal die etwas längere Vergangenheit, wie intergenerational, also in Familien, parteipolitische Identitäten weitergegeben werden, weil da gibt es so verschiedene Modelle in den Politikwissenschaften, wie das funktioniert. Und gerade in westeuropäischen Gesellschaften wird beobachtet, dass Wahlentscheidungen immer volatiler werden, also immer freier werden von intergenerationalen Übertragungen von Parteibindung, dass das volatiler wird und dass Menschen tatsächlich am Wahltag oder auf dem Weg zur Urne erst entscheiden, wen sie wählen werden. Was wir für bestimmte andere Länder beobachten können, und da wird natürlich in der jüngeren Vergangenheit natürlich auch die Rolle Zeynep sagte es gerade, Presidential Election, dass es dann in Richtung Stichwahl geht, dass es dann eigentlich nur noch zwei Optionen gibt und du musst dich entscheiden. Das hat natürlich einen Einfluss, aber auch die Vergangenheit. Also wenn ich mich an die 90er Jahre zurückerinnere, ich kann mich an in meiner Kindheit an Geschichten erinnern, wo mir sozusagen beigebracht wurde, weil ich bin ja ein Fremder in diesem Land, in der Türkei. Mir wurde die politische Kultur herangetragen. Mir wurde sie herangetragen als die Art und Weise, wie du deinen Tee bestellst. Also wie du die Zahl anzeigst, sagt aus, welcher parteipolitischen Identität du zugehörig bist. Und das ist halt sozusagen, wie parteipolitische Identität in die Lebenswelt eindringt. Und das ist natürlich eine politische Kultur. Und jetzt haben wir natürlich in den vergangenen 20 Jahren nochmal sozusagen eine Revolte erlebt, einer bestimmten parteipolitischen Identität, die dann auch nochmal in den letzten 5-6 Jahren auch in Sachen Illiberalisierung einiges geleistet hat, der Demokratie. Und da ist es auch, glaube ich, auch ganz wichtig, immer wieder, wir sprechen ja oft von Demokratie und meinen liberale Demokratie. Hm. Heißt Trennung der Gewalten, heißt Minderheitenschutz zum Beispiel. Und diese zwei Aspekte sind zum Beispiel ganz wichtige Aspekte, die in der Türkei in den vergangenen, vor allen Dingen nach den Gezi-Protesten, unterwandert wurden und ausgehöhlt wurden.
Und Trennung von Staat und Religion ist vielleicht noch ein weiterer Punkt, der mir einfällt.
Ja, das ist aber nochmal eine andere Debatte, die Säkularismus-Debatte, die ist nicht so eng an die Minderheitenschutz- und liberaldemokratische Debatte gekoppelt. Aber das ist natürlich auch eine zentrale Frage, wobei wir da sagen müssen, da können wir als Deutschland jetzt auch nicht durch die Weltgeschichte reisen und sagen, dass wir das besonders toll hinbekommen.
Zeynep, die größte Gruppe von EinwanderInnen in Deutschland ist, glaube ich, in den 70ern und 80ern aus der Türkei angekommen. Jetzt gibt es aber weiterhin Zuwanderung. Du hast ein Buch über dieses Thema geschrieben. Was ist aus deiner Sicht der größte Unterschied von den Menschen im Vergleich zu den 70ern und 80ern?
Ja, was wir wissen, natürlich in den 70er Jahren, wir hatten diese Abkommen und da waren natürlich sozusagen Gastarbeiter, die Menschen, die dann durch wirtschaftliche Ursachen Türkei verlassen haben, um eine bessere Arbeit zu finden, zu leisten für deren Familien und so. Jetzt, was wir sehen seit dem Gezi-Protesten in 2013 und aber viel stärker eigentlich seit dem Putschversuch in 2016 und was ist danach passiert ist und die Einschränkungen des politischen sozusagen Raum in der Türkei. Wir haben wirklich viel, viel mehr Menschen, die einfach nicht mehr in diesem politischen Raum sich wohlgefühlt haben und die sind dann eher hochgebildete Menschen, die dann durch verschiedene Migrationskanäle nach Deutschland gekommen sind. Da sind Asyl natürlich, aber auch verschiedene Aufenthaltstiteln besitzen. Und da gibt es natürlich ein bisschen den Unterschied. Aber ich will auch da betonen, dass wenn wir diese Erzählung von der türkischen Migration nach Deutschland haben, haben wir immer einfach ein bisschen zu, wir sehen einfach diese Episoden einfach ein bisschen zu homogen. Und das stimmt auch nicht. Wir hatten auch damals eigentlich gebildete Menschen, die dann aber einfachere Berufe hier geleistet haben. Und das dann, ja, das muss man immer da zusammendenken. Natürlich ist es ein bisschen anders, die Migration aus der Türkei, das wir haben. Genau, und diesen eher politisch motivierte Migration.
Özgür, du hast von der I-Frage vorhin so ein bisschen Abstand genommen, aber gleichzeitig auch gesagt, dass wir das Thema Fachkräftemangel in der Zukunft nicht vergessen dürfen. Knüpft das eigentlich nicht perfekt daran an? Sind das nicht Potenziale, die dann in der Zukunft genutzt werden können? Oder wie siehst du das?
Das sind zunächst einmal Potenziale, die nicht genutzt wurden in den vergangenen 50, 60 Jahren. Okay. Das müssen wir erstmal festhalten. Wir haben migrantische Potenziale nicht genutzt. Wir haben sie als solche nicht anerkannt. Und jetzt stehen wir vor der Frage, ob wir das jetzt mal endlich ändern möchten oder nicht. Und es spricht sehr viel dafür, dass wir das ändern, vor allen Dingen, wenn wir migrantische Communities auch als Potenziale betrachten, die auch Konflikte moderieren können. Ich denke da an viele verschiedene migrantische Verbände, die das auch schon seit vielen Jahren machen und da auch bei Zuwanderung sozusagen die ersten AnsprechpartnerInnen sind. Ob die dann die gleiche ethnische Zugehörigkeit teilen oder nicht, ist vollkommen egal. Da werden Konflikte, vor allen Dingen aus dem Nahen Osten, können wir das sehen, da werden viele Konflikte gemeinsam angegangen, moderiert. Und all diese Werte und diese Potenziale, die haben wir bisher nicht erhoben oder gehoben. Und jetzt wird es Zeit, dass wir uns da ehrlich machen und in diese Richtung bewegen. zu der Migrationsgeschichte der Türkeistämmigen möchte ich noch ergänzen, dass auch da ja Nuancen sind, in beide Richtungen, auch bei den, also bei den letzten 10 Jahren, das hat ja Zeynep gesagt, da gibt es diese Nuancen und es ist ganz wichtig, die auch herauszustellen. Ich kann das zum Beispiel von meiner Mutter sagen, die ist zu einem gewissen Grad, vielleicht sogar zu einem größeren Grad, aus politischen Gründen als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen.
Genau. In welchem Jahr?
Anfang der 70er. Sie ist in Bulgarien aufgewachsen, sie ist im Sozialismus aufgewachsen und dann hat sie ein paar Jahre in der Türkei gelebt und sie hat das da nicht ausgehalten, weil sie in dieser Nachbarschaft, und das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad Zufall, dass sie in Bursa in einer Nachbarschaft war, die sehr konservativ war. So, und da war sie dann in der Nachbarschaft mit ihrer Schwester, die einzigen zwei jungen Frauen, die kein Kopftuch getragen haben. So, und da ist es natürlich auch eine politische Entscheidung zu sagen, ich halte es hier nicht aus. Gekoppelt natürlich mit der wirtschaftlichen Frage. Genau. Und das ist eben das, was wir die ganze Zeit sagen, wir können diese Bereiche nicht klar voneinander trennen. Wir müssen eigentlich eher sogar versuchen, sie gemeinsam zu denken. Und klar, wenn eine nationale Ökonomie nicht so gut funktioniert oder nicht prosperiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit für verwobene Entscheidungen zu wandern größer oder höher. Und so war das dann bei meiner Mutter auch eine politische Entscheidung. Und sie war eben auch als Fachkraft, nämlich als Erzieherin, schon ausgebildet. Hat sie als Erzieherin in Deutschland gearbeitet? Nein, die ersten 10 Jahre nicht. Und das ist eben Teil dieser Geschichte, dass sie als Gastarbeiterin kommen musste und dann durch einen Zufall am Kottbusser Tor beim Tee trinken am Nachbartisch eine Kita-Leiterin trifft und die dann sagt, ja, die dann mithört, dass meine Mutter eigentlich Erzieherin ist und sagt, ja, komm doch morgen mal vorbei in meiner Kita. Und so geht die Geschichte los. Jetzt ist die Frage, möchten wir als Gesellschaft auf diese Zufälle setzen? Oder möchten wir das organisieren?
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wer ist denn wir, wenn du sagst, wir müssen die Potenziale besser nutzen? Ist das die Politik oder ist das die Gesellschaft oder sind es beide Seiten?
Du hast mir gesagt.
Ich kann gerne weitermachen.
Ich bin auch neugierig.
Natürlich geht das Hand in Hand. Also wir müssen Migration steuern. Wenn wir uns die Parteiprogramme der letzten Bundestagswahl anschauen, dann gibt es nur eine Partei, die ein programmatisches Angebot macht für Migration. Und
Welche Partei ist das?
Die gegen Migration ist. Es gibt eine Anti-Migrations-Programmatik in dem Parteiprogramm der AfD. In den anderen Parteiprogrammen gibt es kein programmatisches Angebot für das Themengebiet Migration. Bundestagswahl 2021, also wir sprechen über das Jahr 2021 und es gibt kein programmatisches Angebot für Migration, wo wir doch schon seit vielen Jahren wissen, wir müssen gestalten, statt hinterher zu rennen. Und bis heute rennen wir stark hinterher und das ist natürlich dann auch eine Kritik an, in Anführungszeichen, der Politik. Dass wir eben weniger steuern, weniger gestalten, mehr hinterherrennen und dann von einer Krise in die andere tapsen und dann versuchen, Ad-hoc-Strategien zu entwickeln, statt eben zu gestalten.
Zeynep, wer nutzt denn solche Studien, die ihr jetzt durchgeführt habt? Also gibt es denn auf politischer Ebene Menschen, die dann Interesse daran haben, woraus man vielleicht schließen kann, dass in der Zukunft dann doch Programme und Überlegungen gestartet werden, die das aufgreifen, was in den letzten Jahren nicht passiert ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Also es ist unterschiedlich natürlich von Studie zu Studie, wie dann die Resonanz findet. Oft dann natürlich gibt es total viel Medienresonanz, also in der gesellschaftlichen Ebene sozusagen. Hoffentlich schaffen wir, dass dieser Wissenstransfer da ist. Mit Politiker, es kommt darauf ein bisschen mit der Interesse natürlich. Wir probieren immer, wir sind auch in verschiedenen, also jetzt mit dem, weil wir haben jetzt gerade über Migration gesprochen, verschiedene Gesetzentwürfe, die dann durch den Bundestag durchlaufen müssen. Da haben wir auch immer Studien geführt, sodass wir wirklich wissenschaftlich solche Prozesse begleiten können. Dann, aber es ist immer natürlich die Frage, was die von diese Typ von wissenschaftlicher Begleitung rausnehmen wollen. Und es ist wirklich total politisches Willen abhängig, was man mit den, ich weiß nicht, in wie viele verschiedene Fora habe ich zum Beispiel diese Idee mit ökonomischer Ursache und politischer Ursache kann man nicht so getrennt sehen, weil was wir zum Beispiel in Deutschland gerade machen, endlich die Ich bin auch mit dir einverstanden, dass wir diese Idee mit, okay, da gibt es Fachkraftmangel, ja, das ist klar. Und das ist fast die einzige umgestrittene sozusagen Entwurf, das wir jetzt haben, dieser Fachkräfteeinwanderungsgesetz, weil da jeder will das, weil die wissen, brauchen wir das. Aber andersrum machen wir immer wieder viel mehr Einstrengungen, wenn es für Asylpolitik geht und so, weil wir sagen, nee, die sind nicht die richtigen Migranten. Aber genau dieser Zufall, das wissen wir nicht, weil die Kanäle sagen am Ende nichts über die Fähigkeiten von den Menschen. Wir müssen diese, und das ist Politik jetzt, diese Potenzial viel besser nutzen zu können, viel mehr Spurwechselkanäle öffnen, so um diese Potenzial, das wir in dem Land schon haben, einfach nutzen und die ins Arbeitsmarkt zu bringen zu können. Also das muss man hören wollen, sozusagen. Also wenn das man nicht will, ist schwierig.
Verstehe. Ich würde gerne da noch was ergänzen, was das auch nochmal verstärkt. Wir sind ja auch, also wir wissen vom demografischen Wandel, ich erzähle keine neuen Geschichten, habe ich glaube ich schon in der Grundschule, wurde mir das hier in Deutschland beigebracht, dass es sowas wie einen demografischen Wandel gibt und der nicht so gut aussieht für diese Gesellschaft. Dieses Wissen ist da, es ist verbreitet. So, und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo wir sehen, oh, jetzt erdrückt uns das. An vielen Stellen fehlen uns die jungen Leute. Und jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, ja, wir sollten vielleicht wirklich mal ein liberales Einwanderungsland werden, das auch menschenrechtsgebunden agiert. Und, Überraschung, wir sind ja auch eine Ausbildernation. Wir haben ja ein sehr gutes Ausbildungssystem und wir haben ja die Wirtschaftsverbände, die hinter Zuwanderung stehen, weil sie auch Fachkräfte, also gering und hochqualifizierte Fachkräfte benötigen. Und wir sind zufällig auch noch die Ausbildernation. Warum? Wir können doch auch junge Leute, die nicht ausgebildet sind, in dieses Land holen, wenn wir das so konzipieren möchten und gestalten möchten. Und nach 2 Jahren sind sie qualifiziert. Das geht deutlich schneller als 26 Jahre, nämlich ein Jahr erstmal das Versuchen, das Kind zu zeugen, dann die Schwangerschaft und dann nochmal 25 Jahre, bis ich dann eine 25-jährige Person habe. Ich glaube, 3 Jahre sind da deutlich kürzer.
Aber haben wir nicht auch viele Menschen schon im Land, die sich über diese Chance freuen würden, wenn ihnen das angeboten werden würde? Wir haben doch in den letzten Jahren viel Zuwanderung gehabt und das sind ja oftmals Menschen, die ich kennenlerne, die gerne etwas tun würden, die sich gerne weiter qualifizieren würden und es aber nicht dürfen.
Mhm. Genau das meinte ich mit dem Spurwechsel. Das ist genau, was wir als Problem haben. Wir haben diese Menschen, aber die sind irgendwie kategorisiert als nicht die richtigen Migrantinnen, die dann nicht solche Möglichkeiten oder Gelegenheiten gegeben würden. Und dann, komischerweise, dann sagen wir, Sozialleistungen und so, die dürfen gar nicht mehr was machen. Wir geben diese Möglichkeit gar nicht und dann aber danach sagen wir, das sind zu viel Belastung.
Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber warum, glaubst du, werden diese Menschen denn als nicht die richtigen Migrantinnen wahrgenommen?
weil diese nicht aus den richtigen Ländern sind. Also.
Okay, das klingt sehr hart.
Das ist meine Behauptung. Also jetzt kann ich, also das sage ich jetzt natürlich nicht, also ich kann keine wissenschaftliche Studie darüber beweisen, aber das ist meine Behauptung als jemanden, die dann schon 10 Jahre her lang oder so Migrationsforscht.
Sind das dann kulturelle Faktoren und Unterschiede und auch Religion vielleicht als
Schlagwort? Die wahrgenommene kulturelle Faktoren, also okay. Das...
Genau, und das schließt ja auch an der wissenschaftlichen Literatur an. Also wenn wir wissen, dass ein Helmut Kohl und Helmut Schmidt aktiv die Rückkehr von Türkeistämmigen betrieben haben Anfang der 80er.
Wurden Gelder gezahlt.
Es wurden Rückkehrgelder. Es gibt auch einen Reporter vom Spiegel, glaube ich, waren nach 20 Jahren in den Archiven, haben halt Geheimdokumente, ein Gespräch zwischen Kohl und Bundeskanzler und Margaret Thatcher dokumentierte, aber archiviert, für 20 Jahre geheim gehalten. Nach 20 Jahren waren dann halt JournalistInnen in diesen Archiven und haben gesehen, dass Helmut Kohl gesagt hat, dass er die Anzahl der Türkeistämmigen halbieren wird, dass das sein Ziel ist. Und das hat er gesagt, und da hat er auch gesagt, dass das eben, dass Menschen aus Vietnam mit dieser Kultur hier kompatibel sind und aus Italien und hat verschiedene Länder, Portugal aufgezählt, dass das mit denen alles funktioniert. aber mit denen aus der Türkei, das funktioniert einfach nicht. So, und das schließt das Dockt an und das wurde dann transformiert in einen antimuslimischen Rassismus, den wir in dieser Gesellschaft beobachten. Da gibt es auch viele empirische Befunde für. Auch Ende Juni kommt auch nochmal der Bericht vom Expertinnenkreis, vom unabhängigen Expertinnenkreis, der vom Bundesinnenministerium einberufen wurde. Da werden wir dann auch nochmal wahrscheinlich das dokumentiert bekommen, wie es mit dem antimuslimischen Rassismus ausschaut in diesem Land. Wir haben am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung hat der nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor auch gezeigt, dass Rassismus eine verbreitete Realität in dieser Gesellschaft ist und dass auch tatsächlich, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber ich glaube, so um die 80% der Menschen in Deutschland erkennen an, dass es Rassismus in Deutschland gibt. Und wir sprechen nicht über die migrantischen Menschen, wir sprechen über die Gesamtgesellschaft. 80% etwa der Gesamtgesellschaft erkennt an, dass es in Deutschland Rassismus gibt. Das heißt, das ist der Kontext, in dem wir das diskutieren mit den Menschen aus Syrien, also ein Land, das mehrheitlich muslimisch ist, Afghanistan ähnlich. Das ist der Kontext, in dem wir Flucht und Teilhabe dieser Menschen in Deutschland diskutieren. Und natürlich spielt dann die zugeschriebene Religiosität und Religionszugehörigkeit eine Rolle dabei.
Ich komme zu meiner vorletzten Frage. Eine, die mich immer interessiert, ist, was kann ich als Bürgerin, als Bürger tun? Die Politik ist oft bei vielen großen Diskussionen selbstverständlich gefragt, weil dort EntscheidungsträgerInnen an den richtigen Stellen sitzen und was bewegen könnten. Aber wir fragen uns auch immer als Spielfeldgesellschaft, was kann ich als Bürgerin, als Bürger tun?
Sich engagieren, würde ich sagen. Probieren, verschiedene Kanäle für Information zu nutzen und nicht in einzige Kanäle, die durch Politiker durchkommen. Sich engagieren in verschiedene Kreisen, vor allem antirassistische und pro-migrantische sozusagen Kanälen, wo man diese Erfahrungen, weil ich finde, dass oft ist das halt wirklich nichts zu tun mit rassistisch sein zu wollen oder so. Also das kommt einfach nicht an. Die Menschen wirklich ganz unbewusst manchmal rassistische Aussagen nutzen, ohne das überhaupt zu merken, weil die dann ist nicht, da gehört nicht zu den Alltagsrealität von denen.
Also behilflich sein für eine Bewusstseinsschaffung.
Genau.
Ja.
Ally sein.
Okay.
Und wir sehen ja, dass das auch passiert. Also wir dürfen uns eben nicht davor täuschen lassen. Wir sprechen jetzt ganz aktuell, sprechen wir über die 18% Zustimmungswerte AfD. So. Und wir skandalisieren das momentan. Ein kurzer Blick in einen Langzeitverlauf genügt, dass dieser Anstieg überhaupt kein steiler Anstieg ist. Das ist eine gewisse Konstanz, die wir seit etwa 12 Monaten haben. Also jetzt ist die Frage, warum wird das jetzt gerade skandalisiert? Vielleicht wird es skandalisiert, weil die AfD die SPD überholt hat. Aber das sind halt wirklich sehr geringe Prozentpunkte in einem sehr kurzen Zeitraum. Das heißt, wir müssen immer darüber nachdenken, ob wir über etwas sprechen und wie wir darüber sprechen und ob dadurch auch wieder nicht intendiert wir dazu beitragen, dass etwas, was ich klein halten möchte, dadurch, dass ich so laut und so prominent darüber spreche, größer wird, als es eigentlich ist. So, wenn wir jetzt die AfD, und das macht ja machen ja auch die Parteien im Bundestag auch, die AfD an den Rand rücken, an den er auch gehört, nämlich rechts außen, dann haben wir 85% pro-demokratische politische Parteien. Und das ist die Mehrheit, die absolute Mehrheit, die erdrückende Mehrheit. Und wir sehen das auch für die pro-demokratische Zivilgesellschaft. Die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit, EFA, ich nenne das jetzt, weil das ein Begriff ist, der in der Studie verwendet wurde am Berliner Institut für Migrationsforschung, damals vor allen Dingen von Olaf Kleist und Sedat Karakayalı, zeigt, wie viele Menschen in Deutschland sich ehrenamtlich 2015, 2016 engagiert haben für die Geflüchteten, die in dem sogenannten Sommer der Migration nach Deutschland gekommen sind. Das ist eine erdrückende Anzahl von Menschen, die das gemacht hat. So viele Menschen in Deutschland haben sich engagiert. Und das ist auch etwas, was diese Gesellschaft beschreibt. Mit der Ukraine war das ähnlich. Mhm. Und immer noch hohe Solidaritätsbekundungen. Diese Gesellschaft kann das und sie macht das auch. Jetzt ist die Frage, ob wir nicht noch mehr eigentlich darüber sprechen sollten, was wir so toll machen, anstatt gewisse Strömungen medial, also ich spreche gerade über die öffentliche Kommunikation, größer zu machen, als sie sind. Mhm. Natürlich müssen wir auf der praktischen Ebene durchgreifen. Rechts außen. Natürlich darf Hanau nie wieder passieren. Natürlich müssen wir da besser werden. Aber in der öffentlichkeitswirksamen Debatte müssen wir auch cleverer werden.
Das heißt, du würdest auf die Frage eigentlich mit der gleichen Antwort antworten.
Das, wenn ich mich noch an die Frage erinnern könnte.
Was ich als Bürgerin, als Bürger tun kann.
Unbedingt. Ja. Zivilgesellschaft. Dieses Land lebt von der lebendigen Zivilgesellschaft. Ich habe auch enge Verbindungen zum organisierten Fußball, Funktionärstätigkeit. Der Fußballsport, der organisierte Fußball lebt vom Ehrenamt. Also jenseits von Zivilgesellschaft nochmal ganz klar vom Ehrenamt. Dieses Land hat in ihre politische Kultur dieses Ehrenamt eingeschrieben. Es kommen Delegationen aus vielen Ländern der Welt, um zu verstehen, warum Menschen in Deutschland ehrenamtlich so aktiv sind. Ja, das sind ja positive Merkmale, die wir als Gesellschaft haben. Und die gelten nicht ausschließlich für die Weißdeutschen. Wie viele, jetzt kommen neuere künstlerische Verarbeitungen davon, wie viel zivilgesellschaftliche Arbeit die GastarbeiterInnen-Generation geleistet hat. Mhm. In den Gewerkschaften, als NGOs, Gründung von NGOs. So viel zivilgesellschaftliche, so viel Ehrenamt wurde geleistet, nur es war unterm Radar. Jetzt kommt es hoch, weil wir einfach eine andere Gesprächsgrundlage haben. Deswegen, Zivilgesellschaft ist das, was unheimlich wertvoll ist und leider, und das, wenn wir jetzt darüber sprechen, was wir den BürgerInnen mitgeben können, leider schaffen wir es nicht noch, das angemessen wertzuschätzen und auch öffentlich so zu kommunizieren, dass das wirklich Anerkennung und Wertschätzung erhält.
Meine letzte Frage an euch, zuerst an dich, Zeynep. Wenn du dir in diesem Kontext etwas wünschen dürftest, egal wie unrealistisch es ist, was wäre das?
Oh, das darf ich nicht sagen, wahrscheinlich, oder? Nicht auf Kamera.
Weiß ich nicht. Du kannst ja mal antworten und wir gucken, ob wir es drin lassen.
Aber es ist jetzt rückwirkende Wunsch, dass, ja, gut, das ist natürlich das. Gut, ja, ich kann nicht was anderes denken. Gerade ich hätte mir gewünscht, dass der Erdogan nicht gewählt wurde.
Und du, Özgür?
Jetzt muss ich mir einen anderen Wunsch überlegen. Also klar, an Menschenrechten orientierte Migrationspolitik, das ist ohnehin klar. Und klar ist auch, dass ich mir wünschen würde, dass wir auf allen Ebenen differenzierter über die Aspekte nachdenken und sprechen könnten, vor allen Dingen in der Öffentlichkeit sprechen könnten. Ich weiß nicht, Zeynep wird das auch erlebt haben, vielleicht sogar noch mehr als ich, wie oft ich im letzten Monat vor der Wahl, zwischen den zwei Wahlen, nach der Wahl die gleichen Sätze wiederholen musste vor JournalistInnen. Immer wieder die Frage, warum wählen sie denn den, warum wählen denn zwei Drittel Erdogan und ich dann, ja, aber schaut mal, es sind ja nicht alle wahlberechtigt und von den Wahlberechtigten gehen ja nicht alle ins Konsulat, um zu wählen oder halt an der Grenze. Und das sind ja dann am Ende des Tages von diesen etwa 3,4 Millionen Türkeistämmigen nur 730.000 und von den 730.000 haben ja nicht alle Erdogan gewählt, sondern, wie du es schon sagtest, zwei Drittel. Das heißt, wir müssen das runterrechnen. So, und wenn wir über Berlin sprechen, wenn wir explizit über Berlin sprechen, bei beiden Wahlen lag die Anzahl bei 30.000 für und 30.000 gegen. 30.000 Menschen ist so, Entschuldigung, fucking wenig. Und wir machen so ein riesen Fass auf. Ja. Ja, für 3,4 Menschen in Deutschland. Mir ist jetzt gerade die Zahl, die Anzahl der Türkeistämmigen.
3,4 Millionen.
Türkeistämmige in Deutschland. So. Und dann nochmal, also jetzt könnte man natürlich das abgleichen an der Zahl von Türkeistämmigen in Berlin, die mir gerade nicht präsent ist, warum auch immer. Aber 30.000 ist so wenig. So, ne? Und wir machen so ein riesiges Fass auf, wegen dieser 30.000 bzw. wegen dieser 470.000 Menschen von den 3,4 Millionen Menschen. Und wir scheren uns nicht über die 3,4 Millionen. Wir fragen uns nicht, warum gehen die denn nicht zur Wahl? Diese 50%, diese ungefähr 750.000, warum gehen sie denn nicht zur Wahl? Warum nehmen sie denn ihr demokratisches Recht in einem transnationalen Raum nicht wahr? Das ist die Art und Weise, wie wir auch darüber diskutieren könnten. Die haben doch das Recht, warum beteiligen sie sich nicht? Aber wir fragen uns, die haben das Recht und warum nehmen sie es wahr? Weil sie müssen ja die Konsequenzen nicht ertragen. Natürlich müssen sie die Konsequenzen ertragen, weil sie haben Verwandtschaft, sie haben FreundInnen, sie haben eine eigene lebensweltliche Realität in diesem Land. Natürlich sollen sie diese demokratischen Rechte, natürlich sind sie auch betroffen. Betroffenheit heißt doch nicht nur, dass ich 12 Monate des Jahres in dem Land lebe. Es kann auch sein, dass ich 6 Monate da lebe und 6 Monate woanders. 4 Monate, 3 Monate, 4 Monate, was auch immer. Das sind die Realitäten in Migrationsgesellschaften. Und wir, und das ist vielleicht mein Plädoyer, dass wir die Realitäten, die transnationalen Lebensrealitäten von Migrationsgesellschaften endlich mal anerkennen und auch schätzen lernen. Weil es sind einfach, keiner möchte so eine benevolente Haltung, dass mir jetzt irgendjemand Anerkennung in mein Gesicht streut. Nein, so, das ist so ein großes Potenzial und wir sagen, ja, ich weiß nicht, ja, vielleicht morgen. So, und das funktioniert nicht.
Ich hoffe, dass heute in unserem Gespräch hier ein paar Dinge neu waren und nicht nur Fragen gestellt wurden, die du in den letzten Monaten sehr oft gehört hast. Für mich war viel Neues dabei. Ich danke euch für dieses Gespräch. Vielen Dank.
Wir haben zu danken.
Ja, danke für die Einladung.
Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.